Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bei Volkswagen stehen nach Angaben des Betriebsrates massive Einschnitte bevor. Die Arbeitnehmervertreter informierten heute die Belegschaft über Pläne der Konzernleitung. Demnach sollen mindestens 3 Werke geschlossen, die verbleibenden Standorte verkleinert und zehntausende Stellen abgebaut werden. Die Unternehmensführung hielt sich noch bedeckt und verwies auf die nächste Tarifrunde am Mittwoch.
Seit 25 Jahren arbeitet Luigi Cattapano bei Volkswagen in Wolfsburg. Heute bangt er, wie Tausende hier, um seinen Job.
Wir sind auch froh, hier zu sein, weil der Einzige, der wirklich auch Informationen gibt und ehrlich zu uns ist, ist der Betriebsrat, was der Vorstand im Moment gar nicht macht.
Und der Betriebsrat trommelt die Belegschaft zusammen. 2 Tage vor der nächsten Verhandlungsrunde verkündet Daniela Cavallo den drastischen Sparkurs des Konzerns. Demnach sollen zehntausende Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verlieren. Außerdem drohen laut Betriebsrat 10% Gehaltskürzungen, pauschal, egal ob Management oder Bandarbeiter. Dazu 2 Nullrunden und sämtliche Einzelleistungen sollen wegfallen. Unterm Strich kommt der Betriebsrat so auf bis zu 18% Lohneinbußen.
Für solche Botschaften an die eigene Belegschaft, um sich hier gegenüber zu erklären und für den Ernst der Lage zu sensibilisieren, fallen mir hier nur 2 Beschreibungen ein. Peinlich und dreist.
Außerdem, mindestens 3 der 10 VW-Werke will der Vorstand laut Betriebsrat in Deutschland schließen. Die Neuigkeiten sorgen in der Belegschaft für Unruhe.
Man macht sich Sorgen. Was wird aus mir? Werde ich arbeitslos? Also schlechte Zeiten kommen auf uns zu.
Also die Stimmung in meinem Bereich ist extrem. Erst kam die Angst, wie meine Kollegen das schon gesagt haben. Dann kam aber die Enttäuschung, weil sowas hatten wir bei Volkswagen noch nie. Und jetzt kommt die Wut.
VW will sich zu den Inhalten der vertraulichen Gespräche mit der Arbeitnehmerseite nicht äußern. Eine Sprecherin verweist auf die schwierige wirtschaftliche Situation. Fakt ist, Volkswagen steht an einem entscheidenden Punkt seiner Unternehmensgeschichte. Die Lage ist ernst und die Verantwortung der Verhandlungspartner ist enorm. Für Automobilexperte Stefan Bratzel sind jetzt beide Seiten gefragt. Man müsse sich wieder an einen Tisch setzen.
Es wird nicht gegeneinander gehen. Das heißt, wenn man jetzt den Konflikt eskalieren lässt, dann wird das letzten Endes dazu führen, dass man wiederum relativ viel Zeit verliert. Und das kann sich Volkswagen nicht leisten.
Ob das funktioniert, wird sich bei der nächsten Verhandlungsrunde am Mittwoch zeigen.
Die Krise bei VW und in der gesamten deutschen Autoindustrie ist auch Thema bei Hart aber fair um 21 Uhr. In Brandenburg wollen die SPD und das Bündnis Sahra Wagenknecht Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Das beschlossen die Landesvorstände beider Parteien am Abend. Am Vormittag hatten die Parteichefs Woidke und Krumbach die Ergebnisse der mehrwöchigen Sondierungsgespräche vorgestellt und ein positives Fazit gezogen. Nächste Woche sollen die Koalitionsgespräche beginnen.
Nur 2,5 Seiten lang ist das Sondierungspapier, das SPD und BSW am Morgen im Brandenburger Landtag präsentieren. Am frühen Abend dann stimmen die Gremien der beiden Parteien zu.
Es ist so, dass wir mit dem Wahlergebnis ja den Auftrag bekommen haben, mit dem BSW sozusagen schon mit dem Wahlergebnis den Auftrag bekommen haben, mit dem BSW zu verhandeln, weil anders kriegen wir im Brandenburger Landtag keine Mehrheit.
Zumindest nicht ohne die AfD. Auch in Thüringen spielt das BSW die zentrale Rolle, wenn eine Landesregierung ohne AfD zustande kommen soll. Auch hier heute ein Durchbruch. Nach zähem Ringen wollen CDU und SPD nun mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht über eine gemeinsame Regierung sprechen.
Thüringen kann jetzt den nächsten Schritt gehen. Deswegen werden wir morgen in Gespräche zur Bildung einer Regierung einsteigen.
Ich weiß, wir haben euch Ihnen viel zugemutet. Aber wir haben immer gesagt, dass das BSW keinesfalls in eine Regierung eintreten wird, die in der Friedensfrage keine klare Position hat.
Größter Knackpunkt in Thüringen wie in Brandenburg, wie umgehen mit Russlands Angriffskrieg in der Ukraine. Auch wenn Landespolitik darauf kaum Einfluss hat, vor allem das BSW hatte damit Wahlkampf gemacht. Die Forderung nach weniger Waffenlieferungen und mehr Diplomatie. In Brandenburg werden beide Punkte im Sondierungspapier berücksichtigt. In Thüringen dagegen keine Einigung zum Thema Waffenlieferungen.
Ich hätte mir gewünscht, dass man sich in Thüringen in dem Rahmen des in Brandenburg gefundenen Kompromisses bewegt. Das wäre völlig in Ordnung gewesen. Das wäre auch ein wichtiges Signal gewesen.
Auch in Sachsen ringen CDU, SPD und BSW miteinander. Die drei Parteien beschlossen heute, ihre Sondierungen fortzusetzen.
Die Parlamentswahl vor zwei Tagen galt als wegweisend für Georgien. Richtung Europa oder Richtung Russland? 2022 bewarb sich die Regierung für einen EU-Beitritt, aber dann fuhr sie einen russlandfreundlichen Kurs. Die Regierungspartei Georgischer Traum hat die Wahl laut amtlichem Endergebnis gewonnen. Die pro-westliche Opposition erkennt das nicht an. Tausende Menschen haben am Abend in der Hauptstadt Tiflis demonstriert.
Der Platz vor dem Parlament in Tiflis ist wieder voll mit Demonstranten. Im Frühjahr wurde hier gegen Gesetze der Regierung demonstriert, die den Beitritt zur EU unmöglich machen könnten. Nun geht es um die russlandfreundliche Regierung selbst, der sie Wahlfälschung vorwerfen. Es ist nicht nur so dahingesagt. Der Sieg wurde uns gestohlen, vor unseren Augen. Wir sind hier, um unsere europäische Zukunft zu verteidigen. Eine überwältigende Mehrheit der Georgier möchte in die EU. Das weiß auch die Regierungspartei Georgischer Traum. Deshalb hat der von ihr gestellte Premierminister heute erneut versucht, die Wogen zu glätten. Georgien muss sich in alle Richtungen entwickeln, um seine volle Integration in die EU bis 2030 zu erreichen. Es wird alles getan, damit es klappt. Die EU hat mehrfach deutlich gemacht, dass Georgien seinen autokratischen Weg verlassen muss, um Beitrittsverhandlungen beginnen zu können. Als neue Belastung kommt nun die Wahl hinzu, die nach dem Bericht der OSZE-Mission voll von Unregelmäßigkeiten ist. Die EU erwartet von der Zentralen Wahlkommission und von anderen Behörden des Landes, dass sie zügig, transparent und unabhängig die Unregelmäßigkeiten und Vorwürfe untersuchen. Am Abend Russlandfreund Viktor Orban auf Gratulationstour in Tiflis. Aus der EU heißt es, er spricht für sich selbst, nicht als Vertreter der EU.
Ja, und in Tiflis ist mein Kollege Norbert Hahn für uns. Wie geht es denn jetzt weiter in Georgien?
Ja, es könnte jederzeit eine neue Regierung gebildet werden. Die Partei, der Georgische Traum, hat ja eine Mehrheit im Parlament. Dazu braucht es eben auch nicht die Oppositionsparteien. Die Oppositionsparteien haben gesagt, dass sie nicht ins Parlament einziehen wollen, ihre Parlamentssitze nicht einnehmen wollen. Aber wie gesagt, dafür braucht es sie nicht. Die Opposition wird jetzt sicherlich schauen, dass sie die Wahl versucht, vor Gericht anzufechten. Chancen dafür sind gering. Das Gericht ist regierungsnah besetzt. Es wird sicherlich weitere Versuche geben, die Menschen, die Georgier, auf die Straße zu bekommen, zu solchen Veranstaltungen wie heute Abend hier. Ja, und es gibt auch den Wunsch, im Grunde an den Westen zu helfen, auch an die EU zu helfen, den Georgiern hier auf ihrem Weg. Dass Viktor Orban dafür heute hier aufgeschlagen ist, ist sicherlich nicht sehr hilfreich, auch wenn er eben nicht als Vertreter der EU kommt, sondern nur als Privatmann.
Norbert Hahn, vielen Dank nach Tiflis. Im Iran ist der Deutsch-Iraner Jamshid Shammat hingerichtet worden. Er war 2023 wegen Terrorvorwürfen zum Tode verurteilt worden. Ein Revolutionsgericht beschuldigte ihn, für einen Anschlag verantwortlich zu sein und mit ausländischen Geheimdiensten zusammengearbeitet zu haben. Deutschland hatte die Aufhebung des Urteils gefordert. Bis zuletzt kämpften Menschenrechtler für die Rettung Shammats.
Viele sprachen von einem Schauprozess. Im Februar 2023 wird der Deutsch-Iraner Jamshid Shammat von einem iranischen Revolutionsgericht zum Tode verurteilt. Der Regimegegner hatte zuvor gestanden, an Terroranschlägen beteiligt gewesen zu sein. Menschenrechtsorganisationen hingegen sind überzeugt, dass das Geständnis unter Folter entstanden sei. Auch hätte Shammat keinen Rechtsbeistand gehabt, seine Familie durfte ihn nicht besuchen. In den 80er Jahren lebt der IT-Experte Shammat mit seiner Familie in Deutschland, bekommt auch den deutschen Pass. Damals gründet er eine regimekritische Nachrichtenseite, setzt sich für den Sturz der Islamischen Republik ein. Später siedelt die Familie in die USA über, den Iran kritisiert er weiter scharf. Im August 2020 geht Shamat auf Geschäftsreise. In Dubai verliert sich seine Spur. Offenbar wird er vom iranischen Geheimdienst gekidnappt. Jahrelang hat seine Tochter Gazelle für seine Freilassung gekämpft, auch mit Hilfe von deutschen Politikern wie Friedrich Merz, der eine politische Patenschaft für ihn übernimmt. Heute nun hat die iranische Justiz das umstrittene Urteil vollstreckt. Eine Provokation. Offenbar nimmt Teheran eine weitere Verschlechterung der Beziehungen zu Deutschland in Kauf.
Es ist die letzte Woche vor der US-Präsidentschaftswahl. In Umfragen stehen die demokratische Kandidatin Kamala Harris und ihr republikanischer Konkurrent Donald Trump gleich auf. Sie sind auf jede Stimme angewiesen. Bei den letzten Wahlkampfauftritten werben sie um unentschlossene Wähler mit prominenter Unterstützung und an besonderen Orten.
Mit diesem Auftritt im Madison Square Garden geht für Trump ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Mehr als $1 Million hat seine Kampagne dafür bezahlt. Trumps Botschaft gewohnt drastisch. Die Demokraten seien der Feind des Volkes, die USA ein Land im Niedergang, überrannt von illegalen Einwanderern. Der 5. November wird ein Tag der Befreiung für Amerika sein. Am ersten Tag im Amt werde ich die größte Deportation der amerikanischen Geschichte starten. Wir werden die Kriminellen abschieben. Auch Multimilliardär Elon Musk macht Wahlkampf für Trump. Steckt Millionen in die Mobilisierung unentschlossener Wähler. Um die kämpft auch Kamala Harris, mit prominenter Unterstützung von Popstar Beyoncé und Michelle Obama. Harris' Botschaft, Trump gehe es nur um sich selbst, sie wolle das Land einen. Damit wirbt Harris auch um Stimmen moderater Republikaner. Wir haben die Chance, das Blatt zu wenden. Die Angst und die Spaltung hinter uns zu lassen, mit der Trump die Politik seit einem Jahrzehnt geprägt hat. Harris bemüht sich auch seit Wochen gezielt um die Stimmen junger Männer, bei denen Trump zuletzt in den Umfragen zulegen konnte. Bei Frauen hingegen könnte Harris ein Rekordergebnis einfahren. Vielerorts kann man schon jetzt seine Stimme abgeben. Auch der amtierende Präsident Joe Biden hat das heute getan. So wie bereits knapp 18% der Wahlberechtigten im Land.
Das UN-Palästinenser-Hilfswerk UNRWA muss seine Arbeit in Israel im kommenden Jahr einstellen. Das israelische Parlament billigte einen umstrittenen Gesetzentwurf, der Organisation die Tätigkeit auf israelischem Staatsgebiet untersagt. Das bedeutet, dass die Organisation auch ihre Einsätze in den Palästinensergebieten kaum fortsetzen kann, weil Israel die Grenzübergänge kontrolliert. Emotionaler Abschied von Alexandra Popp. In Duisburg hat die langjährige Kapitänin der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft am Abend ihr letztes Länderspiel bestritten im Test gegen Australien. Ein letztes Tor war ihr nicht vergönnt. Insgesamt 145 Mal stand Poppy für Deutschland auf dem Platz. Ein Ausnahmetalent und eine große Teamplayerin.
Bereits bei der Hymne große Emotionen. Alexandra Popp zum letzten Mal für Deutschland. Voller Einsatz, große Leidenschaft, wie in ihren 144 Länderspielen zuvor. Noch einmal jubeln, nach dem frühen Führungstor von Selina Cerci, eine ihrer Nachfolgerinnen im Sturm. Der Bundestrainer hatte einen Kurzeinsatz angekündigt und bereits nach einer Viertelstunde verlässt die langjährige Kapitänin den Rasen. Sie ist eine der größten des deutschen Fußballs, Ikone und Idol. 67 Tore für Deutschland. Olympiasiegerin 2016, Alexandra Popp ging voran, auf und neben dem Platz. Der Abschluss mit der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Paris, Freude und Erleichterung.
Ich habe so viel investiert in den letzten Jahren als Kapitänin, aber auch die ganzen Jahre zuvor, immer und immer wieder. Ich habe diese Verantwortung jetzt nicht mehr. Und das ist auch dieses Gefühl, muss ich sagen, ist auch ein Stück Freiheit.
Von nun an ist sie Fan des deutschen Teams und muss heute eine 1:2-Niederlage gegen Australien miterleben.
In Mexiko-Stadt wurde es in der vergangenen Nacht bunt und laut in Erinnerung an die Verstorbenen. Kurz vor dem offiziellen Tag der Toten zogen die sogenannten Katrinas durch die Straßen. Hunderte aufwendig verkleidete und geschminkte Frauen. Früher wurde das Gedenken nur im Familienkreis begangen. Inzwischen ist es ein öffentliches Spektakel. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 29. Oktober.
Im Süden unter Hochdruckeinfluss teils neblig trübes, teils sonniges Wetter. Im Norden unter Tiefdruck nasses Wetter. In der Nacht im Norden ab und an Regen oder Sprühregen, später im Süden und in der Mitte Nebel, vor allem in den Tälern. Am Tag Wolken, dazu ist es im Westen und Norden öfter nass, im Osten nur vereinzelt. Sobald sich der Nebel aufgelöst hat, in der Mitte und im Süden teilweise Sonne, mitunter bleibt es trüb. In der Nacht 13 bis 3 Grad, am Tag 10 Grad im Dauergrau mit Sonne am Oberrhein bis 20 Grad. Am Mittwoch im Norden und in der Mitte sporadisch Regen oder Sprühregen, im Süden auf den Bergen oft Sonne, im Flachland Nebel. Am Donnerstag im Norden und Osten die meisten Wolken, selten nass, im Süden länger grau, am Freitag im Norden örtlich Regen, sonst sonnig oder neblig.
Um 22.15 Uhr spricht Helge Fuest in den Tagesthemen mit Julia Nawalnaja, der Frau des im russischen Straflager gestorbenen Kreml-Gegners Alexei Nawalny. Außerdem ein bisschen Frieden mit dem BSW, der steinige Weg zur Regierungsbildung in drei Bundesländern. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.